Hallo Leute, heute beantworten wir eine Frage, die mir derzeit am meisten gestellt wird. Wenn es zur Gasmangellage kommt, wer wird als erstes abgeschaltet? Werden wir das merken im Alltag? Und ich kann euch sagen, oh ja, wir werden das merken. Dazu schauen wir uns heute mal den Notfallplan Erdgas für die Bundesrepublik Deutschland an. Und was noch interessanter ist, ist dieser von Prognos, diese Studie für die Bundesnetzagentur Gasverbrauch von Produktionsbereichen, wo es eben darum geht, wer hat hier einen besonderen Schutzstatus, wer macht hier viel für die Gesellschaft und wer wird als erstes abgeschaltet und wer nicht. Und das werden wir uns jetzt mal näher anschauen. Und wenn dich das interessiert, denn wenn es so weitergeht, könnte es in wenigen Wochen sogar soweit sein, dann bleib einfach dran.
Los geht's!
So, wir starten ganz kurz. Die Gasspeicher waren hier zum 28.01. auf 34,3% herunten. Und wenn man das einfach mal mit der Prognose von Ines vergleicht, dann seht ihr, die haben 41% hier zum 31.01. gesagt. Und ich denke mir, da werden wir eher so bei 32% landen. Das heißt, wir haben 8-9% unter der Vorhersage der Gasspeicherbetreiber. Wenn ich mal die Berechnung vom DVGW, das ist der Deutsche Verband für Gas- und Wasserwerk oder so ähnlich. Ja, also auch so ein Verband. Und die haben ja dieses Tool, habe ich euch ja schon vorgestellt. Und da seht ihr, da reden wir davon, dass wir am 28.02. die 20% knacken und dann runtergehen auf bis zu 10% runter. Und dann ist natürlich klar, dann wären wir massiv in der Gasmangellage und wer würde dann abgeschaltet werden? Und das schauen wir uns jetzt mal an. Und dazu schauen wir uns als erstes mal an den Notfallplan Erdgas für die Bundesrepublik Deutschland. Für den Fall, dass sich die Versorgungslage im Jahr 2022, also das ist schon ein bisschen älter, das Ding darüber hinaus zuspitzen sollte, arbeitet die Bundesnetzagentur quasi diesen Plan. Das war damals eben, wo die erste Gaskrise 2022 war. Wir gehen dann nochmal, es gibt die Frühwarnstufe, die haben wir eigentlich nur, die sind zum Beispiel langanhaltende niedrige Erdgasspeicherfüllstände. Da wird halt hauptsächlich getagt, also die können ausgerufen werden, wenn es eine langfristige Unterdeckung, Unterversorgung gibt. Also das gibt's ja und da geht's hier meistens um Berichtspflichten etc., da wird halt jetzt einfach getagt. Dann kommt die Alarmstufe. Es ist Stufe 2, die hatten wir auch schon mal. Es liegt eine Störung der Erdgasversorgung vor oder eine außergewöhnlich hohe Nachfrage nach Erdgas, die zu einer erheblichen Verschlechterung der Versorgungslage mit Erdgas führt. Der Markt ist aber noch in der Lage, diese Störung Nachfrage nach Erdgas eigenständig zu bewältigen, ohne dass nicht marktbasierte Maßnahmen ergriffen werden müssen. Also das wäre eigentlich das, was nach meinem Erhalten wir jetzt ausrufen müssten, denn ein Indikator dafür sind langanhaltende, sehr niedrige Erdgasspeicherfüllstände und die haben wir. Und ich zeige euch dann auch gleich, wie sehr wir die haben. Das ist nämlich eigentlich krass. Denn Leute, ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, es gab mal 5 Indikatoren bei der Bundesnetzagentur und einer davon waren die Speicherfüllstände und wir waren quasi in einer kritischen Situation, wenn wir am 31.01. unter 40% kommen. Wir sind aber jetzt bereits gut unter 40%. Wir werden ja bei 32% liegen. Es gibt dann der Punkt 3, ist dann die Notfallstufe. Die Notfallstufe wird als Ultima Ratio ausgerufen, sofern eine Situation absehbar bereits eingetreten ist. Zusätzlich informiert das Wirtschaftsministerium in einer Presseerklärung über die Feststellung der Notfallstufe. Also Indikatoren wären zum Beispiel, die Energieversorgung ist unmittelbar gefährdet oder gestört. Das haben wir noch nicht. Deswegen haben wir auch noch keine Alarmstufe. Die Gefährdung oder Störung der Energieversorgung ist durch die normalen Maßnahmen nicht rechtzeitig oder nur mit unverhältnishohen Mitteln zu beheben. Und es gibt eben hier diese, wie ich gerade gesagt habe, es gibt eben diese 5 Prognosen, die waren auch früher aufgeführt, die gibt's jetzt so nicht mehr. Denn wenn man sich das bei der Bundesnetzagentur anschaut, dann seht ihr, 30.03.2024 war das letzte Mal, dass diese Indikatoren überhaupt angeschaut wurden und mir bekommen die quasi nicht mehr mit. Wäre eigentlich interessant, Temperaturprognose für die kommenden 7 Tage, wie ist der Gasverbrauch temperaturbereinigt. Und jetzt kommen wir zu den Füllständen und jetzt lese ich es euch genau vor, damit auch der Letzte versteht, was geplant ist. Als stabil wird die Lage eingestuft, wenn der Füllstand über den Speicherpfad liegt, der auf dem Niveau von 55, also mindestens 55% am 1. Februar haben. Wir werden vermutlicherweise bei 32% landen. Das heißt, da stabil ist da lange nichts mehr. Angespannt ist die Situation, wird die Lage eingestuft, wenn der Füllstand zwischen den Speicherpfaden liegt, also zwischen 40-55%. Da sind wir jetzt schon drunter. Das heißt ganz klar, wir sind in einer kritischen Situation. Als kritisch wird die Lage eingestuft, wenn der Füllstand unter den Speicherpfad fällt, der auf das 40%-Niveau am 1. Februar des jeweiligen Jahres führt. Und da haben wir ja jetzt schon drunter. In diesem Fall befinden sich die Speicherfüllstände in einem Bereich, in dem Gegenmaßnahmen ergriffen werden sollten. Jetzt müsste die Regierung handeln. Eine Gasmangellage kann bei kälteren Temperaturen im Frühjahr nicht mehr völlig ausgeschlossen werden. Und eine Befüllung für den nächsten Winter wird vermutlich herausfordernd. Das kommt ja noch dazu. Vielleicht überstehen wir diesen Winter, aber was ist im nächsten, wenn wir mit noch weniger starten? Die ausreichende Befüllung der deutschen Erdgasspeicher für den folgenden Winter ist eine Voraussetzung für eine stabile Versorgungssituation. Und das hat uns Habeck zum Schluss seiner Karriere noch versaut, denn er hat ja die Kriterien runtergesetzt. Früher mussten wir 40% haben, jetzt reichen ja um die 31% zum 31.01., also zum 1. Februar, reichen ja 31%. Das werden wir vielleicht gerade nicht mehr haben. Man hat einfach diese Grenzen runtergesetzt. Es ist alles in Ordnung. Nicht ganz. Was man zum Beispiel bei der Alarmstufe ausrufen könnte, wäre zum Beispiel, dass man, dass hier Austausch mit den Nachbarn erfolgt, dass man quasi Gas von den Nachbarn bezieht. Voraussetzung ist natürlich, die haben genug und die geben das auch her. Und da denke ich mal, da bin ich bei Maurice, wenn es dann hart auf hart kommt, dann ist die Frage, schalte ich meine Industrie ab als Franzose zum Beispiel, damit es der Deutsche noch warm hat? Gibt es so viel Solidarität? Oder ist es umgekehrt so, schaltet der Deutsche ab, damit es der Ukrainer ja hat, warm hat? Da würde ich mal sagen, klares Ja. Aber andersrum, ob das da auch so ist, das weiß ich nicht. So, welche Maßnahmen kann man denn jetzt treffen, wenn es zur Gasmangel kommt? Es gibt verschiedene Etappen. Es gibt zum Beispiel die Anordnung vom Brennstoffwechsel. Also hier bei mir ist Bergader gegenüber und die haben, soweit ich das weiß, noch eine alte Ölheizung und müssen dann eben von Gas auf Öl umschalten, damit wir Gas sparen. Das wäre eine Möglichkeit. Anordnung zur Verbrauchsreduktion bzw. Abschalten von Kunden. Und das ist jetzt das große Problem. Das ist die Gasmangellage, wenn die Industrie abgeschaltet wird. Aber wer? Das sehen wir gleich. Und wer macht das? Das macht die Bundesnetzagentur als Bundeslastverteiler, hat in einer Gasmangellage die Aufgabe, den lebenswichtigen Bedarf an Gas zu decken. Praktisch besteht die Aufgabe des Bundeslastverteilers darin, Gasmengen zu beschaffen auf der einen Seite und vor allem den Gasverbrauch zu reduzieren, dass das alles wieder funktioniert. Die in einer Mangellage zu treffenden Entscheidungen sind immer Einzelfallentscheidungen, weil die dann geltenden Umstände von vielen Parametern abhängen. Gasspeicherfüllmenge, Witterungsbedingungen, europäischer Bedarf, erzielte Einsparungserfolge. Daher bereitet die Bundesnetzagentur keine abstrakten Abschalt- und Reihenfolge für Verbrauchsreduktionen vor. Also es gibt keinen festen Plan. Es gibt also nicht, der wird als erstes abgeschaltet. Es gibt Vermutungen, sondern es kann ja sein, wenn ich sage, keine Ahnung, jetzt haben wir in Berlin die Speicher leer, werden vielleicht Berliner als erstes abgeschaltet, ist vielleicht in Bayern der Speicher leer, werden die vielleicht als erstes abgeschaltet. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Es gibt also keine festgelegte Route, sondern die wird individuell entschieden. Und jetzt bitte Leute, jetzt wird es interessant. Dann vor allem bei Erdgas bei nicht geschützten Netzverbrauchern, also Netzverbrauchern, die mehr Gas verbrauchen, die können dann abgeschaltet werden oder reduziert werden. Wobei eine Reduzierung dann meistens eine Abschaltung zur Folge hat, weil wenn du nur noch 40% Gas kriegst, wie willst du deine Firma da aufrechterhalten? Anordnung einer Exportreduktion an Grenzübergabepunkten, also dass wir nichts mehr an die anderen geben. Da würde ich jetzt sagen, sorry liebe Schweizer, dann habt ihr ein Problem. Aber wie Maurice von Politik von Kopf mir mitgeteilt hat, gibt es ja das neue EU-Recht, dass man sich gegenseitig beisteht, dass das wiederum kippen würde. Das werden wir dann sehen, wie weit die Solidarität geht. Und dann, jetzt kommt das Thema, was uns trifft, eine Gasverbrauchsreduktion bei geschützten Letztverbrauchern durch den Erlass einer Allgemeinverfügung, Komfortkürzung. Und dann, ab diesem Zeitpunkt trifft es auch uns. Zum Beispiel, du hast ein Schwimmbad, das ist nicht lebensnotwendig, abschalten, das ist Komfort. Schwimmbäder allgemein, vielleicht Skilifte, Diskos, all diese Sachen, die nicht lebensnotwendig sind, kann man dann zum Beispiel reduzieren, um einfach Energie zu sparen, also zum einen Gas und zum anderen natürlich Strom, weil wir produzieren ja sehr viel Strom mit Gas. Also wird auch ein Stromersparnis natürlich eine Gasersparnis mit sich bringen. Und das ist das, was wir dann alle merken, wieder wie beim Lockdown halt, keine Ahnung, Restaurants geschlossen, sowas in die Richtung könnte man dann anordnen. Wie gesagt, alles kann, nichts muss. Und dann ist der nächste Punkt, und das ist das, was ich immer vorhergesagt habe, Anordnung einer Abschaltung von Netzen oder Teilnetzen der Netzbetreiber, also im Stromnetz, durch den Erlass einer Individualverfügung als letzte Handlungsoption. Quasi der Brauner, dass man einfach sagt, keine Ahnung, jetzt drehen wir mal in Berlin die eine Hälfte 4 Stunden vom Stromnetz und dann die andere Hälfte 4 Stunden vom Stromnetz, sodass du 4 Stunden Strom hast, 4 Stunden keinen. Das ist ein Brownout. Das wäre so eine Worst-Worst-Szenario, das auf uns zukommen könnte. Ich denke nicht, dass es so weit fehlen wird, außer es wird jetzt extrem kalt. Oder es verlieren wir mal wieder irgendeine Gasleitung. Das wäre ja nicht das erste Mal. Dann hätten wir das gleiche Problem. Also auch uns geschützte Letztverbraucher kann es trotzdem treffen. Ja, wer ist denn jetzt geschützter Letztverbraucher? Das sind natürlich wir. Das, also wir Haushalte natürlicherweise. Das sind auch kleinere Firmen. Das sind aber auch Kindesbetreuungsanstalten, Schulen, Hochschulen, Krankenhäuser, Arztpraxen, Betrieb von Gas, Stromnetzen, Stromversorger, also allgemein Pflegeeinrichtung, Altenheime, THW, Feuerwehr, Polizei. All diese Dinge sind quasi soziale Dienste, die haben natürlich auch geschützt, Justizvollzugsanstalten, NATO, Bundeswehr, Fernwärmeanlagen. Alles, was geschützt ist, ist ungefähr die Hälfte von dem, was wir am Gas verbrauchen, und die Ungeschützten sind die andere Hälfte. Aber ich kann nicht die Ungeschützten einfach abschalten, auch das geht nicht so einfach. Und es steht auch hier so, die Bundesnetzagentur in ihrer Rolle als Bundeslastverteiler kann daher nicht ausschließen, dass in einer Gasmangel auch gegenüber geschützten Kundenanweisungen ergehen, den Gasbezug zu reduzieren. Und dazu gehen wir auf diese Studie von Brugnas im Auftrag der Bundesnetzagentur und schauen wir uns mal an, was ist denn noch wichtig. Also die haben quasi die Studie angeschaut, die haben sich angeschaut bei diesen nicht geschützten. Wer ist aber wichtig für unsere Industrie, für uns allgemeiner? In der vorliegenden Studie gehen wir von 78 Produktionsbereichen mit einem Gasbedarf von 680 Terawattstunden an, die nicht pauschal geschützt sind. Hierzu zählt auch die öffentliche Stromerzeugung. Das hat mich allerdings auch überrascht. Aber es geht dann noch weiter. Es wird dann zum Beispiel der Bedeutungsgrad quasi angeschaut. Also zum Beispiel haben die eine Vorleistung. Wenn ich heute die Milchindustrie schütze, um Joghurt zu produzieren, brauche ich aber Verpackungsmaterial. Ich brauche PVC, ich brauche Plastik. Wenn ich kein Plastik nicht habe, kann ich keinen Joghurt machen. Das heißt, das ist eine Vorleistung und dann haben die dementsprechenden Bedeutungsgrad. Dann gibt es auch die Möglichkeit, was kann ich zum Beispiel aus dem Ausland einkaufen, dass ich es nicht bei uns produzieren muss. Scheiße für unsere eigenen Firmen. Und hier ist aber auch so, dass bei den Firmen manches lebenswichtig ist und bei anderen Geschützte gibt es einen nicht lebenswichtigen Bedarf. Also dein Schwimmbad ist nicht lebenswichtig, das muss abgeschaltet werden. Dahingegen kann vielleicht eine Firma, die kein Gas mehr bekommt, da ist das ganze Werkstück kaputt. Wenn das unter einen gewissen Grad geht, dann ist alles defekt, dann haben die Millionen Schäden. Das wäre also lebenswichtig. Das heißt, dann kriegen die bevorzugt vor uns Verbrauchern das Gas. Was auch ganz interessant ist, bei kritischer Infrastruktur haben Medien und Kultur mit dabei. Ja Leute, unsere tägliche Dosis Tagesschau, die muss natürlich weiterlaufen, sonst rebelliert der Deutsche. Dann gibt's in diesem Komplexitätsindex, also wie stark wirkt sich das auf andere aus, und das ist klar, Kunststoff, 73%, weil Kunststoff ist halt jede Verpackung. Du kriegst halt kaum noch irgendwas im Supermarkt, wo nicht Kunststoff drum ist. Also wenn's das nicht mehr geben würde, würde es im Supermarkt nichts mehr geben, deswegen haben die natürlich eine sehr hohe Komplexität. Und andere Sachen dort unten wie Leder, Bekleidung, Landwirtschaft, Düngemittel, Eisenerz, Erdgas, Erdölfischerei, Fischprodukte, die haben halt hier relativ wenig Tabak, Torf, Zement. Ja, und dann werden natürlich solche Anlagen eher als erstes ausgeschaltet. Man sieht es also hier nochmal schön in einer Tabelle, der Komplexitätsgrad, desto weiter oben, desto höher. Und auf der anderen Seite der geschützte Produktionsbereich, also der Bedeutungsgrad. Hier sieht man also Zucker, Molkerei, die haben alle sehr bedeutend, die haben aber auch geschützt. Aber zum Beispiel Kunststoff wäre nicht geschützt, hat aber eben einen hohen Komplexitätsgrad. Aber die, die hier unten stehen, die weder Bedeutung noch Komplexität haben, die werden als erstes abgeschaltet. Und Leute, das wird manchen von uns treffen. Ziegel, Immobilien, haben so Dinge. Wenn du gerade am Hausbau bist, gute Frage. Wenn dann der Winter endlich vorbei ist, gibt's vielleicht keine Ziegel mehr. Textilien, Holz, Kork, Leder. Es ist natürlich klar, du kannst in deine Textilien, du musst jetzt nicht unbedingt das neueste Kleid kaufen, du kannst es auch mal in 4-5 Wochen noch kaufen, du hast ja in der Regel was. Das könnte uns passieren. Holz, Kork, all diese Dinge, Leder, keramische Güter, Kommunikationsgeräte, Edelmetalle, das alles, was hier in diesem Bereich drin steht, das könnte es natürlich treffen, dass die als erstes abgeschaltet werden. Und hier nochmal mit Gasverbrauch, dass man das auch sieht, weil das ist das Blöde, wenn wir jetzt Bleizinn abschalten, da sparen wir halt fast nichts. Wenn wir Hochtiefbau abschalten, da sparen wir halt relativ wenig, Aluminium genauso. Und deswegen, wenn wir die hier alle abschütten, Großhandel, Sand, Ton, Kies, wir sparen fast nichts. Und das ist das Problem, reicht es dann überhaupt oder muss ich vielleicht auch von den anderen Sparten was abschalten? Sie gehen also davon aus, wenn man alles abschalten würde, wären das 780 Gigawattstunden pro Tag, die wir einsparen könnten, wenn wir die weniger geschützt nehmen. Wenn du natürlich jetzt nur sagst, du nimmst die lebenswichtigen Dinge weg, dann wäre es noch weniger. Und dann merkt man, ob das reicht, ich wage es zu bezweifeln, wenn es richtig heftig ist. Und hier sind die Produktionsbereiche, und ich habe euch die mal markiert, die wo vermutlicherweise als erstes abgeschaltet werden. Aluminium, Bleizink, Büromaschinen, Computer, Immobiliendienstleistungen, Edelmetalle, Eisen, Stahl, Eisenerz, elektronische Geräte. Also wenn ihr in diese Richtung was braucht, kauft es jetzt. Wenn ihr dort arbeitet, vielleicht habt ihr bald Urlaub, könnte alles passieren, Gießerei, Gummi, Kunststoffprodukte, Hoch-, Tiefbau, Holz, Kork, keramische Güter, Kokereien, Kommunikationsgeräte, Kupfer, Leder, Möbel, sonstig hergestellte Waren, Natursteinförderung als Beispiel mal. Aber ihr seht es auch dahinter, das sind alles ganz kleine Einsparungen, ob das reicht. Sonstige Enemetalle, Metallerzförderung, Transportgeräte, Tabak, werden die Zigaretten vielleicht knapp? Das könnte uns natürlich treffen. Ich verstehe nicht, warum hier kein höherer Grad da steht oder warum die nicht geschützt sind. Okay. Textilien, auch so ein Punkt. Und natürlich Zement, Ziegel, Fliesen, Baukeramik, alles, was du zum Hausbau brauchst. Also wenn du vorhast, Haus zu bauen, könnte dir das Wetter und damit die Gasmangellage einen massiven Strich durch die Rechnung machen. Schon heftig. Also wie gesagt, wir wissen nicht, was kommt. Wir müssen auch bedenken, wir haben im März Wahlen. Das heißt, man wird es so lange wie möglich rausschieben, damit es möglichst vor der Wahl nicht mehr drankommt, weil das würde natürlich die Wahlentscheidung von manchen durchaus beeinflussen, wenn er auf einmal Gas sparen müsste. Wenn es dann wieder heißt, mach da warme Gedanken, mach Übungen, dann kannst du jedes Haus um ein, da kannst du das Wohnzimmer um 1-2 Grad kälter machen. All diese Dinge, die wir schon mal hatten, die sind nicht sehr populär und die sind aber gerade wieder auf dem Vormarsch. In dem Sinne, wir leben in spannenden Zeiten, Freunde, in wirklich spannenden. Sollte das aber so kommen, denke ich mal, ist das der Todesstoß für unsere Industrie, weil du hast nicht mehr nur das Problem, du hast eine instabile Stromversorgung, die sauteuer ist, sondern du weißt nicht einmal, ob du im nächsten Winter noch genug Gas kriegst. Wäre für mich ein Grund, wenn ich vorhabe, meine Industrie ins Ausland zu verlagern, das vielleicht etwas zu forcieren. Ja, Freunde, so sieht's aktuell aus. Bis zum nächsten Video, euer Stefan von Energie und Outdoor Chiemgau. Servus!